Herr Brandner, Sie sind seit 10 Jahren Abgeordneter, davon seit 2017 im Bundestag. Im März, vielleicht auch früher, wie wir heute erfahren konnten, wird das Parlament neu gewählt. Jetzt nach den Ostwahlen und angesichts von Umfragewerten knapp unter 20% für die AfD, erwarten Sie den schmutzigsten Wahlkampf in Ihrer politischen Karriere bisher?
Also mit uns wird immer schmutzig umgegangen. Wir merken es jetzt bei den Auflösungserscheinungen des Deutschen Bundestages, wie es faktisch schon eine große Koalition der Altparteien wieder gegen uns gibt. CDU, CSU, SPD, alle muscheln hier irgendwas zusammen, um uns aus den Tagesordnungen des Deutschen Bundestags rauszuhalten. Aus meiner Sicht ist ein Wahlkampf gefragt, der ehrlich ist. Und in einem ehrlichen Wahlkampf haben wir auf jeden Fall die besseren Argumente. Also direkt schmutzig, wir machen das nicht. Die anderen werden es so machen, das kennen Sie aus Deutschland. Aber wir halten uns da zurück.
In der vergangenen Woche erlebten wir den Versuch, mit den sogenannten sächsischen Separatisten eine Kampagne gegen die AfD zu starten. Am Anfang des Jahres gab es die Kampagne um das, wie es hieß, Geheimtreffen in Potsdam. Anschließend wurden Meldungen über chinesische Agenten und russisches Geld lanciert. Ist Ihre Partei auf solche Kampagnen mittlerweile gut vorbereitet? Und vor allem, wenn ja, falls ja, wie?
Also ich bin jetzt in diesen Materien nicht so drin, muss ich sagen. Mit den sächsischen Separatisten kenne ich nur die Medienberichterstattung. Ich weiß, dass da Leute festgenommen worden, worden sind. Ich weiß, dass unsere AfD schnell gehandelt hat. Wir haben die AfD-Angehörigen ausgeschlossen oder die Verfahren laufen oder wurden kurzfristig in die Wege geleitet. Aber wir hatten natürlich, was eine absolute Kampagne war, war ja diese Korrektiv-Lügen-Kampagne mit diesem Potsdamer Remigrationstreffen beispielsweise, wo ja die da Lügenden eine Klatsche nach der anderen einfahren. Wir sind darauf vorbereitet oder wir waren darauf vorbereitet, dass bis September, das wären ja normalerweise die planmäßigen Wahlen gewesen, die ein oder andere Schmutzkampagne gegen uns gefahren wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein. An den meisten Sachen ist natürlich nichts dran.
Die Vorwürfe gegen die sächsischen Separatisten kamen, wie auf eins aus Polizeikreisen erfuhr, von einem V-Mann und einem Mitarbeiter des amerikanischen FBI. Die Rolle des Verfassungsschutzes in Potsdam ist bis heute zumindest Gegenstand von Spekulationen. Befürchten Sie, dass die Geheimdienste im Vorfeld versuchen werden, auf die Bundestagswahlen Einfluss zu nehmen? Gibt es dafür vielleicht sogar Anhaltspunkte?
Das machen die Geheimdienste ja seit Jahren. Herrn Haldenwang dürfte ein Begriff sein unseren Zuschauern. Heute haben wir erfahren, Herr Haldenwang möchte für die CDU in den Bundestag. Er kandidiert jetzt für den Bundestag. Und da werden die ganzen Schmutzkampagnen, die Herr Haldenwang gegen uns gefahren hat, in den letzten Jahren natürlich, da wird ein Schuh draus. Dann wird es rund. Der hat also seine eigene politische Agenda durchgezogen, seine eigene politische Karriere vorbereitet. Der Verfassungsschutz, die Geheimdienste in Deutschland sind massiv politisch instrumentalisiert, haben also damit gar nichts mehr zu tun, wofür sie mal geschaffen worden sind, nämlich Deutschland zu verteidigen gegen Angriffe von außen, gegen Angriffe von innen. Das ist ein politisches Kampfinstrument geworden, das gegen uns eingesetzt wird. Das ist sehr unschön, aber zurzeit ist es halt so.
Gleichzeitig erleben wir zunehmende Einschränkung dessen, was öffentlich gesagt werden darf. Gegenwärtig sollen sogar sogenannte Trusted Flagger das Internet nach Äußerungen durchsuchen, die nicht strafbar sind, und diese melden. Auf EU-Ebene droht eine Digitalkommissarin, die angekündigt hat, den Digital Service Act besonders rigider auszulegen. Wenn ich Sie das auch als Jurist fragen darf, ja, welches Ausmaß haben Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland erreicht?
Massiv. Hätte man sich nie vorstellen können. Artikel 5 Grundgesetz ist ja eigentlich sakrosankt und extrem wichtig für jede Demokratie, die Meinungsäußerungsfreiheit. Wir haben jetzt Spitzel im Netz, das ist alles Spinnennetz ähnlich überzogen mit Meldestellen, die sich jetzt auch Trusted Flagger nennen. Noch sagen sie, sie würden nur Rechtswidriges rausfiltern. Da sind aber Religionspädagogen, irgendwelche hippen Woken-Typen beschäftigt, die von Jura überhaupt gar keine Ahnung haben. Also da wird gemeldet auf Teufel komm raus und dann müssen sich diejenigen, die betroffen sind, dagegen wehren. Es wird also mehr gelöscht, overblockt sozusagen, als gelöscht werden müsste. Strafbare Inhalte sind wir uns einig, da muss rangegangen werden, aber nicht, was die Meinungsfreiheit auch mit unbequemen Meinungen beispielsweise angeht. Also was da passiert, ist der Anfang vom Ende der Meinungsfreiheit. Im Netz fängt es an und wie wichtig das Netz ist, sehen wir ja gerade bei irgendwelchen Sachen, die draußen passieren. Ja, es wird über die Einheitsmeinung, über den Staatsfunk kommuniziert. Die stimmt in den allermeisten Fällen mit der Realität gar nicht mehr überein. Nehmen Sie die Prognosen, wer die US-Wahlen gewinnt beispielsweise. Also die sozialen Medien sind extrem wichtig und das wissen die anderen. Die wollen diese kontrollieren, die wollen sie genauso kontrollieren wie den Staatsfunk und da sind wir natürlich strikt dagegen.
Im September hatte ein Forum gegen Fakes, ein, wie er sich nannte, Bürgerrat, einen Forderungskatalog an Bundesinnenministerin Nancy Faeser übergeben. Darin heißt es unter anderem, Veröffentlichungen im Internet sollen durch künstliche Intelligenzen überwacht und bei Bedarf mit Warnhinweisen versehen werden. Ein weiterer Bürgerrat hat jüngst Empfehlungen für die Umsetzung der UN-Agenda 2030 vorgelegt. Wie bewerten Sie diesen Einfluss und die Rolle dieser Bürgerräte?
Eine Bürgerräte hatten wir in Deutschland, also wir sagen immer, wir sind keine Räterepublik. Ne? Wir sind eine Demokratie, die eine repräsentative Demokratie, die sich über Wahlen, werden Volksvertreter gewählt, so wie ich einer bin, und die entscheiden dann sozusagen stellvertretend für das Volk. Bürgerräte sind nirgendwo vorgesehen, die sind demokratisch überhaupt nicht legitimiert und die braucht auch kein Mensch. Und wenn man sich mal die Zusammensetzung der Bürgerräte und die Art und Weise, wie die Bürgerräte arbeiten, anschaut, dann kriegt man auch graue Haare. Ne? Zusammensetzungen sind dann immer irgendwie angeblich repräsentativ und dann arbeiten die auch nicht frei, sondern so heißt es, glaube ich, in diesen Ausführungsbestimmungen unter Anleitung der Akteure der Zivilgesellschaft oder der Akteure aus der Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Und da wissen sie ja genau, welche Menschengruppen da gemeint sind. Das sind irgendwelche Wolkenspinnereivereine, die da versuchen, so über Umwege Politik zu machen, für die sie in Deutschland gar keine Mehrheit haben. Also Finger weg von Bürgerräten. Wir sind keine Sowjetrepublik, wir sind keine Retterepublik.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Organisation Korrektiv?
Ja, die hängt ja da immer mittendrin und wir wissen ja auch, wer der Strippenzieher war bei dieser Lügenkampagne, bei diesem Potsdam-Treffen beispielsweise. Das ist auch eine dubiose Geldflüsse, die da aus meiner Sicht eine große Rolle spielen. Tochterorganisationen, Untervereinigungen bekommen Geld, das dann wiederum irgendwie bei den Grünen landet und so, alles sehr intransparent und undurchschaubar. Das sind halt solche staatsnahen, ja, NGOs oder staatsnahe Nichtregierungsorganisationen, wenn sie so wollen. Also Widerspruch in sich. Also Menschen oder Menschengruppen, Vereine, die so tun, als hätten sie mit dem Staat nichts zu tun, aber natürlich dann ganz klar ideologisch gefärbt unterstützt werden. Auch das ist eine Sache, die mit der radikal aufgeräumt werden müsste. Und das werden wir auch tun, wenn wir irgendwo mal Einfluss auf Haushaltsverhandlungen haben.
Letzte Frage. Die AfD stand in den vergangenen Jahren erst einer Kanzlerin Angela Merkel gegenüber, die 2015 ja, die Grenzen, ich sag mal, nicht schützen wollte, ja, und seitdem es auch nicht getan hat. Und nun einer dezidiert linken Regierung. Wie sollte sich Ihre Partei gegenüber einem möglichen Kanzler Friedrich Merz, der eben gerade kein Image als Linker oder Merkel-Kopie pflegt, profilieren?
Ja, was für ein Image hat denn Merz überhaupt, außer BlackRock und Großkapitalismus? Sag mal, wir waren bisher erfolgreich. Wir haben gesagt, Merkel muss weg. Merkel war dann weg. Wir haben gesagt, die Ampel muss weg. Die Ampel ist bald weg. Und wir sagen, Merz darf nicht ran. Und ich hoffe, dass wir auch da recht behalten werden. Und wenn er drankommt, zumindest nicht lange. Also jedenfalls auf unsere Unterstützung darf er nicht rechnen.
Und was glauben Sie, wie ist die Unterstützung für eine GroKo nochmal in der Bevölkerung? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, bisher will es ja gar keiner mehr haben. Ne? Also diese Ampel, die hat ja, glaube ich, Zustimmungsquoten gar nicht mehr messbar. Und eine große Koalition hatten wir ja in den Jahren vorher. Und das waren ja die Wurzeln allen Übels. Das war ja nicht nur die Ampel, die alles schlecht gemacht hat, sondern davor ja auch die CDU mit Friedrich Merz, mit den ganzen, die jetzt ihr Maul aufreißen, wie Jens Spahn, wie Lindemann und wie sie alle heißen. Die haben alle diese Merkel'sche Politik mitgemacht. Also ich meine, die Altparteien sollten alle in die Opposition und uns mal ranlassen und wir würden dann den Niedergang bremsen und den Rückwärtsgang in dem Sinne wieder reinhauen, dass es mit Deutschland bergauf geht.